Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern. Die erste Folge im neuen Jahr und wir werden sicherlich heute, haben wir uns überlegt, über den Jahresabschluss sprechen und auch schauen, wie es so in unseren Portfolios lief. Und ich weiß nicht, ob ihr eure Prognosen noch vom letzten Mal dabei habt. Ich habe sie mal mitgebracht, dass wir vielleicht sagen, was daraus so geworden ist und vielleicht auch ein paar neue abliefern. Ich habe da ein paar Sachen mal vorbereitet, aber lasst euch da überraschen. Ich habe mich da noch nicht gebrieft. Ja, aber erstmal fangen wir an mit unserem Sponsor. Luis, wer ist unser Sponsor heute?
Ja, auch diese Folge der Schatzmeister wird präsentiert von Income Shares. Und Income Shares, das ist ein innovativer Anbieter von börsengehandelten Income-Produkten, also ganz gezielt für Einkommensinvestoren, die, wie wir eben, auf Cashflow stehen. Und Income Shares, die sitzen in Irland. Und die bieten vor allem an Optionsstrategien auf Aktien, auf Indizes und Rohstoffe. Und das Ganze eben im Mantel einer kostengünstigen Sammelanlage mit monatlicher Ausschüttung. Und das Beste daran ist eben, dass die Produkte dadurch UCITS-konform sind und damit von dem Publikum hierzulande direkt ohne Umwege an der Börse über den ganz normalen Hausbroker geordert werden können. Also nicht hier irgendwie Andienung per Option oder Auslandsbroker, geht alles direkt. Schaut gerne nach unter incomeshares.com und insbesondere diejenigen, die frühzeitig sich da eingedeckt haben mit den Gold- und Silberprodukten, die dürften da im letzten Jahr ihre wahre Freude gehabt haben, um mal schon einen kleinen Blick vorab zu durchzuführen.
Ja, ich war übrigens einer von den Glücklichen. Also ich habe ja selbst jetzt mittlerweile zwei Fonds von denen im Portfolio, und zwar den Gold und Silber Plus ETP. Und übrigens auch ein Dankeschön hier an euch, weil ihr habt ja eure mahnenden Hinweise letztes Jahr kundgetan, vielleicht doch mal Rohstoff ins Portfolio aufzunehmen. Und das habe ich gemacht. Ziel waren die 5% von meinem Portfolio. Ich hatte dann irgendwie auf 3 oder so aufgebaut. Ja, und dann kam die ganze Gold- und Silber-Rallye und mittlerweile bin ich tatsächlich recht schnell dann über 5 gekommen. Also das war echt eins der besten Investments tatsächlich im letzten Jahr. Gerade der Silber-ETP, der ist ja gestartet bei denen, glaube ich, im, weiß ich gar nicht, im Juli, August oder sowas. Und der ging dann ja quasi ja nur noch aufwärts und aktuell sieht es ja auch nicht so aus, als würde es aufhören. Also da auch nochmal ein Dankeschön an euch, weil da muss ich euch auf jeden Fall einen kleinen Obstkorb schicken oder sowas.
Obstkorb hat er gesagt. Naja,
Das habt ihr
immerhin.
euch verdient, ja.
Ja,
Ja,
immerhin ein
physische.
Gerstensmoothie tut's auch. Ja, immerhin physisches Produkt.
Ja, genau. Genau, keine Coins oder so. Ja, aber vielleicht erzählt ihr ja mal ein bisschen bei euch, wie es euch geht, wie es so, wie war der Jahreswechsel, was passiert. Haut mal raus. Luis, wie war es bei dir?
Ach, der Jahreswechsel war sehr ruhig. Meine Frau und ich, wir schätzen ja mittlerweile über den Jahreswechsel auch ein Stück weit das Alleinsein. Das heißt, schon fast traditionell, möchte ich sagen, habe ich dann noch einen Silvesterlauf absolviert hier bei uns in der Nähe gibt es einen See. Da gibt es traditionell am 31.12. einen Silvesterlauf. Habe nochmal eine persönliche Bestzeit auf 10 Kilometern hingelegt. Das war so die längste Strecke, die es gab. Und dann haben wir auch den Abend so eingeläutet. Gibt oder traditionell mache ich dann immer Hummersuppe. Dazu gibt es Krimsekt. Und ich habe mir dann schon überlegt, Mensch, Krimsekt ist ja eigentlich eine heftig umstrittene oder umkämpfte, naja, umkämpfte ist wahrscheinlich nicht mehr Region, aber zählt ja zu Russland. Wie kommt der Krimsekt eigentlich zum Edeka? Und dann habe ich auch mal auf die Flasche geguckt. Also der Exporteur sitzt in Moldawien. Das heißt, die sind ja nicht von Sanktionen betroffen. Und ja gut, wie die Flaschen jetzt nach Moldawien kommen, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber kann ich sehr empfehlen, mal zur Abwechslung, ja, nicht Sekt, nicht klassischer Sekt oder Champagner oder Cava, sondern mal roten Krimsekt. Der hat wirklich eine ganz, ganz eigene, ja, ganz tolle Note, finde ich.
Was sagt man da? Sagt man eigentlich Moldawien oder Moldau? Ich komme da immer durcheinander. Sagt man nicht auch Moldau?
Ich
Oder
habe es gerade
Österreich?
auch selber überlegt, aber ich sage Moldawien, ja. Das
Okay. Gut, waren wir jetzt nicht sicher.
Moldawien kannst du auch mischen.
Ist auch gut.
Moldawien. Genau.
Ja. Ja, cool. Alex, wie war es bei dir? Du warst in Australien, habe ich gehört.
Ja, wir waren in Australien, wieder mal einen neuen Spot. Wir waren in Brisbane, ganz im Osten und an dem letzten oder weitesten Zipfel, der am weitesten in den Pazifischen Ozean reinreicht. Man konnte trotzdem Hawaii und Amerika nicht sehen. Ich habe alles versucht. Und wir waren an der Gold Coast und beim Ankommen war ich schon überrascht.
Es sind viele, viele Australier, also ein ganz anderes Stadtbild, als man vielleicht woanders gewohnt ist, waren wir schon mal überrascht. Und ich glaube, wir waren noch mit ja, die Jüngsten. Also offensichtlich ist das dort eher so das Florida von Australien. Aber gut, es war jetzt nicht nur Rollator und so Leute unterwegs, sondern auch normale Leute. Und wir sind auch fleißig sportlich gewesen. Wir sind, glaube ich, zig, hunderte, tausende von Schritte gelaufen am Strand und in der ganzen Gegend. Also ein bisschen sportlich, weil in Australien im Sommer, da waren auch 30 bis 40 Grad. Aus der Hinsicht hat es jetzt gar keinen Sinn gemacht, von Thailand dahin zu fahren. Aber gut, wir waren ja auch nicht nur wegen dem Wetter da, sondern auch wegen der schönen Landschaft und der Natur und ein bisschen westliche Welt. Ja, so ein bisschen Kino, Bowlingbahn und so weiter. Und es war sehr schön. Einen Monat waren wir jetzt fast da, nicht ganz, aber ungefähr. Und das haben wir jetzt irgendwie schon immer gemacht. Wir haben irgendwie noch nie Weihnachten hier auf unserer Insel gefeiert, weil hier ist Weihnachten nicht so viel los. Hier gibt es keine Malls, hier steht ab und zu mal ein Weihnachtsbaum, aber irgendwie ist hier gar kein richtiger Weihnachtsflair. Das ist dann in Australien schon ein bisschen anders. Ja, werden wir sicherlich auch die Tradition fortführen in den nächsten Jahren.
Ja, das klingt gut. Ja, wir haben ja auch die Tradition, über den Jahreswechsel mal wegzufahren. Und das letztes Jahr tatsächlich wegen der Kleinen das erste Mal hier in Deutschland. Das haben wir auch ziemlich bereut mit einer schlaflosen Nacht wegen dem ganzen Geböller hier. Und dieses Jahr waren wir endlich wieder in Schottland, in Oban. Das ist eine kleine Stadt an der Westküste. Ziemlich cool, auch bekannt für den Whisky. Und Luis, du wirst es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich mal einen Whisky genippt, aber auch nur, weil er kostenlos war. Aber ja, es ist, glaube ich, kein Getränk, was ich jeden Tag bräuchte. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir hatten auch super Wetter und haben uns da ordentlich, oder vor allem ich habe mich mit Haggis vollgestopft, wer es mag. Ich liebe das einfach und das ist auch was, was ich mir auch recht regelmäßig bei Amazon bestelle. Das gibt es so in so kleinen Dosen, natürlich super teuer, aber es ist das Original Haggis, was man aus Schottland bekommt. Ja, sehr, sehr empfehlenswert, wenn man es nicht kennt, aber ist, glaube ich, was, was man schon
Was
irgendwie
war
mögen
das?
muss.
Kochte Innereien oder was? Gehirn? Was war das?
Ja, das ist so ein Schaf, was eigentlich,
Mm.
oder. Ich glaube,
Okay.
nicht nur Schaf, aber auch ein Schaf, was irgendwie durch so einen Fleischwolf gedreht wird, sozusagen in der Kurzfassung.
Schön doch.
Nichts für Vegetarier. Aber ich habe auch gesehen, im Supermarkt gibt es auch veganes Haggis. Ich habe es aber nicht probiert. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich weiß auch nicht, warum man sowas vegan, sowas hundertprozentig unveganes vegan machen muss.
Ja, das war schon ein bisschen
Aber.
skurril. Ja.
Ja, oder
Aber
auch
der
überhaupt diese
Whisky
ganzen.
dazu, der ist ja vegan auch. Ja, also.
Ja. Überhaupt verstehe ich das mit diesen ganzen veganen Produkten nicht, wieso das immer in dieser Fleischform sein muss. Es gibt ja auch vegane Würstchen, also muss das aussehen wie ein Würstchen, wenn man sich an Würstchen erinnert. Ist irgendwie auch immer alles ein bisschen strange. Aber gut, lassen wir das und kommen wir zum Finanziellen. Ja, wie lief es denn bei euch in den Portfolios so? Wie war 2025? Ich glaube, Alex, bei dir war es doch ganz gut, ne? Und vielleicht habt ihr auch noch so Highlights und Lowlights. Muss jetzt nicht unbedingt finanziell sein, aber ja, vielleicht habt ihr da auch noch ein, zwei Sachen mitgebracht.
Ja, in der Tat, bei mir lief es ganz gut. Bei mir hat dann doch noch eine Jahresendrallye stattgefunden. Bis Oktober war ich bei knapp 15 und dann kam nochmal ungefähr 9% dazu im November und Dezember. Am Ende waren es 24,5% und das ist dann doch ein sehr gutes Ergebnis. Auffällig war, das habe ich mir ja aufgeschrieben, damit ich das auch richtig ablese, war das Verhältnis von den fast 25%. Kann ich die Performance auf meine fünf Minen, also Gold- und Silberminenwerte, reduzieren? Die machen vom Gewinn her, von der Performance 14% aus. Also 14 Prozentpunkte gehen auf die fünf Minenwerte. Die sind in meinem Depot aber nur mit 22% gewichtet und liefern mir auch nur knapp 5% meiner gesamten Dividenden. Das heißt, das restliche Depot, also knapp 79%, lieferte mir nur 10, ein paar zerquetschte an Performance, aber von denen kriege ich 95% meiner Dividenden. Das war wirklich außerordentlich, das habe ich auch bisher auch noch nicht gehabt, weil natürlich bisher Edelmetallminen und Gold und Silber ja noch nicht losgerannt sind wie im letzten Jahr. Ich glaube, das ging letztes Jahr los mit dem, wo Moody's das Ranking der Amerikaner etwas minimal herabgesetzt hat und seitdem läuft es Unsicherheit, keiner weiß mehr, welche Währung. Welche Anleihen, wo steigen Zinsen, wo müssen sie fallen? Also es ist alles irgendeine Riesenunsicherheit. Und das hat natürlich mein Portfolio ordentlich nach oben gedrückt. Ich bin jetzt mittlerweile, wir sind ja schon im Januar, ich meine, der Silberpreis steigt ja mittlerweile jeden Tag irgendwie 3, 4%. Man
Ab sieben
kommt da
waren es
schon,
gestern.
ja, man kommt gar nicht
Ja.
mehr. Nee, ich glaube, das wird manchmal angezeigt, da sind es dann sieben, dann wird dann noch der alte Wert genommen vom Vortag, aber die handeln ja dann
Ja,
schon mit
okay.
einem neuen Preis hier in Asien. Ich stehe dann zum Beispiel in Afrika, sag ich, wo war ich? In Australien. Wenn ich dann in Australien morgens aufstehe, dann geht so der australische Handel los und alle anderen schlafen und denke ich mir, wem kannst du das jetzt erzählen? Hier geht es voll ab, weißt du so. Also es war mal ganz spannend, dass man praktisch rund um die Welt wird das alles immer irgendwie gehandelt. Und New York geht dann schlafen und alle Berichte kommen dann so nach 2, 3 Stunden in der Nacht irgendwie. Und in Australien denke ich mir, ist schon alt. Da schreiben sie was von 72, da waren wir schon bei 75, 76. Aber die schlafen ja noch, was willst du machen? Kannst du nichts ändern, ne? Ja, mittlerweile bin ich schon bei 23%. Also der Anteil wächst, ohne dass ich was mache, wie du schon sagst, du bist von 3 auf 5. Bei mir ist es halt ein bisschen mehr. In dem Fall sind es 23 und deswegen ist natürlich auch der Hebel deutlich höher. Aber ich habe das, glaube ich, damals aufgebaut bis 11, 13%. Also ich habe bis den Rest gar nicht mehr groß aufgebaut. Und ich habe 5 Werte und ich glaube, das wären alles Ten-Bagger, weil ja alle immer auf der Suche nach Ten-Baggern sind. Ich war gar nicht auf der Suche, aber ich denke, ich habe jetzt da welche. 3 Werte von denen sind bei mir schon bei über 300%. Und weißt ja, bei 300, 400%, dann geht es dann immer ziemlich schnell, ne? 20% hier, 30% da, bum, bum, bist du bei 500, bist du bei 600. Also ich glaube, die Dynamik wird weiter anhalten in diesem Jahr, bin ich ziemlich, ziemlich sicher, ja.
Wenn jetzt sagst, du hast irgendwie 23, 24% im Portfolio, willst du daran was ändern oder lässt es jetzt erstmal laufen? Ich meine, das ist ja auch immer ein Risiko, dass es dann vielleicht doch mal wieder nach unten dann ausbricht.
Ja gut, aber ich habe ja bei der Performance einen ordentlichen Vorsprung, da kann man nochmal wieder ein paar Prozentpunkte einbüßen. Ich halte nichts davon, dass man rebalanced, nur weil etwas zu viel ist. Davon halte ich überhaupt nichts, sondern ich rebalance, wenn etwas zu teuer ist. Also wenn ich jetzt merke, wir haben also bei einer Aktie zum Beispiel irgendwie eine Überbewertung, ja, was die Aktie vielleicht seit vielen, vielen Jahren einfach nicht hatte, oder es ist unrealistisch, dass da noch mehr Potenzial gehoben werden kann, dann würde ich so eine Position absichern. Und hier sehe ich auf jeden Fall noch deutliches Potenzial. Man muss überlegen, $80 beim Silberpreis, habe ich gelesen die Tage, entsprechen dem Hoch von damals, wenn wir 1980 nehmen, da ging es ja bis $50 hoch. Und inflationsbereinigt entsprechen die $80 heute ungefähr $20 damals. Also da kann man sich ja ausrechnen, das ist ein Faktor von 2,5, wenn wir inflationsbereinigt das Hoch von 1980 erreichen wollen. Ob das jetzt kommt, ob das $200 wären, $100, $300, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass wir da nicht so schnell wieder auf 50 oder $40 fallen. Und für mich ist es ja der Rohstoffzyklus, den wir hier bald im Finale sehen. Und deswegen werde ich da nicht als einer der Ersten aussteigen, sondern ich würde die Welle noch eine Weile mitreiten, auf jeden Fall.
Meinst du, kann ich
Wenn
noch mal eine
du.
kleine Order einstellen?
Ja, auf jeden Fall, Mensch, auf jeden Fall. Aber es ist ja, die Fragen kriege ich auch jeden Tag. Ich finde es extrem schwierig. Guck mal, ich habe mir über all die Jahre und Jahrzehnte, weil du sagst, wir haben letztes Jahr dich angespitzt. Das war nochmal unser netter Hinweis an dich, nachdem du ja nur Krypto und nur P2P und so lastig warst und wir haben uns schon Sorgen gemacht haben um dich. Da war das nochmal ein netter Hinweis. Aber eigentlich habe ich das ja, wenn ich überlege, ich habe ja 2015 meine erste Aktie gekauft und das habe ich damals angefangen, also Edelmetallaktie, und habe damals angefangen, meinen physischen Bestand umzuschichten, ne, weil wir dann wussten, wir wollen irgendwann mal auswandern, da kannst du den ganzen Kram ja nicht mitnehmen. Das heißt, ich hatte schon vorher, seit 2012 und so, habe ich schon Münzen und Barren gesammelt. Und aus dem ist natürlich über all die Jahre auch diese große Position entstanden. Und Edelmetallzyklen, die laufen, also der aktuelle, der läuft ja jetzt ungefähr seit der Jahrtausendwende. Und wir sind jetzt im 26. Jahr oder im 25., je nachdem, wie man da rechnet. Und ja, vielleicht machen wir noch 2 Jahre. Aber da auf jeden Fall ist der Hebel jetzt natürlich nicht mehr ganz so groß, als wenn du schon 2012 eingestiegen bist. Und du siehst es ja, die Unsicherheit wächst. Ist es eine Blase oder nicht? Keiner weiß mehr was. Die Volatilität ist einfach enorm. Und im Moment geht sie auch nur nach oben. Was ist, wenn sie noch nach unten geht und ins Schwanken kommt? Das ist echt für mich auch schwierig. Aber ich bin dann auch für mich froh, nicht in der Situation sein zu müssen, mir diese Gedanken machen zu müssen, wie ich da an diesen Markt noch reingehe.
Ja.
Alex, eine Frage. Wenn du deine Jahresabrechnung machst, in welcher, weil das natürlich auch noch eine relevante Frage für uns alle ja sein wird, in welcher Währung errechnest du denn prozentuelle Verluste und Gewinne?
Das ist alles in Euro bei mir. Also ich
Also
ermittle
du bist
natürlich
tatsächlich,
den
deine
aktuellen
Basiswährung ist
Kurs.
immer Euro. Okay.
Ja, weil meine Depots und meine Konten sind ja auch alle in Euro. Und deswegen wird bei mir natürlich, ich ziehe mir dann den Originalkurs von der US-Börse, aber es wird bei mir alles im Excel umgerechnet in Euro. Also wenn ich hier mit Pan American Silver, mit meinen, weiß ich nicht, 5 oder 6 Tranchen, die ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, bei 325% stehe, dann ist immer als Basis der aktuelle Kurs. Der steht wohl hier, ist wahrscheinlich nicht aktualisiert, bei irgendwo 48 Euro. Ja, macht sonst keinen Sinn. Ich kann natürlich auch sagen, dass meine Medienwerte deutlich mehr Performance gemacht haben im US-Dollar letztes Jahr. Keine Ahnung, in US-Dollar wäre meine Depot-Performance wahrscheinlich deutlich besser, vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte.
Zwangsläufig,
Aber
ja.
zwangsläufig, ja. Das ist auch leider so oft, man sieht ja auch gerade bei unseren Kollegen überall, da wird eben gezeigt, boah, hier Performance meistens nur von einer Aktie oder von irgendeinem Teil eines Depots. Und wenn man dann Bescheid gibt, ja gut, aber ist jetzt Dollar oder ist jetzt nur eine Aktie, ne? Also man freut sich natürlich, wenn so ein Nvidia ein paar 100% gemacht hat. Aber wenn das Gesamtdepot dann doch 6% im Minus ist, weil man irgendeinen anderen Blödsinn noch im Depot hatte, dann hat man da irgendwie auch nicht viel gewonnen. Deswegen gucke ich immer auf mein Gesamtdepot, inklusive aller Assets, die ich habe, inklusive Cash oder auch Fremdkapital, wenn ich das aufnehme, und dann alles in meiner Hauptwährung. Das ist für mich das Einzige. Also wie praktisch den Total Return auch inklusive der Erträge.
Ja, spricht auch nichts dagegen, das aufzuteilen. Also nochmal in Anlageklassen unterteilen, so wie ich das jetzt gemacht
Ja,
habe, und dann nochmal
klar.
die Gesamtperformance. Ja,
Genau.
aber ja, kommen wir gleich noch zu. Luis, wie war es bei dir? Auf 24% oder eher nicht so?
Na, 2025 war in allen Bereichen ein sehr, sehr gutes Jahr bei mir. Bekanntermaßen bin ich ja auch ein Edelmetallbug. Das heißt, ich habe ja seit vielen, vielen Jahren Gold- und Silberbestände, das sind bei mir mittlerweile schon 10 Bagger. Die ersten Goldtranchen habe ich ja noch zu Preisen gekauft unter 300 Dollar, ja, das sind in den 2000ern, und dann einfach wirklich liegen lassen. Bei Silber vermute ich auch eines der allerbesten Investments. Da habe ich ja seinerzeit in den 2000er Jahren immer die Banken leer gekauft. Ich weiß nicht, ob euch erinnert, die 10 € Silbermünzen. Das heißt, also du hast wirklich 10 Papier-Euro auf den Tisch gelegt, hast dafür eine Silbermünze also auch als gesetzliches Zahlungsmittel für 10 € bekommen. Ja, also damit kannst du tatsächlich auch im Aldi bezahlen. Die enthielt aber eine halbe Unze Silber. Das heißt, du hattest im Prinzip unbegrenzte Upside, aber null Downside. Also das absolut beste Investment, was es eigentlich überhaupt jemals gab. Klar, natürlich, ne, durch den Währungsstatus quasi künstlich geschaffen. Aber dadurch, dass ich mir die immer gebunkert habe, kann man ja dann hochrechnen, eine halbe Unze Silber pro Münze drin. Das heißt also, bei einem aktuellen Kurs von 84 waren wir, glaube ich, gestern, also 42 Dollar mittlerweile, ja, und 10 € mal bezahlt dafür. Und ich habe trotzdem eine Sicherungslinie unten eingezogen. Das ist schon genial. Silber letztes Jahr in Euro gerechnet über 140%. Völliger Wahnsinn. Ja, und Gold über, ich meine, 45% in Euro gerechnet. Also auch ordentlich losgelegt. Im Gegensatz zu Alex sehe ich nicht, dass der Zyklus jetzt bald in, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren zu Ende ist, da wir erst nach meiner Rechenart 2020 herum, 2021 in einen neuen Zyklus eingetreten sind, weil wir hatten in den 2010er Jahren, Entschuldigung, in den 2000er Jahren, schon mal eine riesige Aufwärtsbewegung. Wir hatten dann in den 2010er Jahren, muss man ja fairerweise auch sagen, ja, 50% Rückgang und dann stagnieren auf niedrigem Niveau. Und erst ab 2020, 2021, 2022, da konsolidierte sich
Kontinuierlich
das
dann.
Ganze und ging dann wieder hoch. Also ich sehe eher, dass wir jetzt am Anfang eines Zykluses stehen. Wobei natürlich auch hier, wenn wir Rücksetzer erleben und das Ganze wird nicht so weitergehen. Aber außerhalb des physischen, ich habe ja auch Optionsprämienstrategien, die auf Metallen basieren. Die sind natürlich, was heißt natürlich, die sind eben durch die hohe Volatilität, weil die marktneutral sind. Das heißt, das ist relativ egal, wie sich der Kurs bewegt. Aber eben durch die hohe Volatilität ist da auch im letzten Jahr unheimlich viel Cash in die Kasse gespült worden. Allgemein, mein zweiter sehr positiver Punkt, die Optionsstrategien. Der Mix war sehr gut, ist sehr gut gelaufen letztes Jahr. Inklusive der 10.10. hatte ich ja schon mal erzählt. Das war ja der ja, beste Trade-Tag meines Lebens überhaupt. War klar ein Glückstreffer, aber auch das gehört dazu. Und ich habe tatsächlich keine Anlageklasse, die letztes Jahr schlecht gelaufen ist. Also egal ob Einzelaktien, egal ob ETF-Portfolio, egal ob Prämieneinnahmen, das Ganze ist ja rundherum gut gelaufen. Klar, gibt es Einzelpositionen, die innerhalb der Depots im Minus sind. Aber man muss sagen, die Flut hat so viele Boote gehoben, dass das halt nicht weiter ins Kontor geschlagen hat, na, diese Einzelpunkte.
Schaltet. Bin stumm geschaltet, sorry. Hast du eine Gesamtperformance für dein Portfolio oder?
Ja, muss ich aber noch, muss ich jetzt noch raussuchen. Ich hatte mir jetzt so nur Stückwerk hier rausgesucht. Und hier muss man natürlich sagen, da ich in einigen Bereichen doch sehr dollarlastig bin, gerade so was das Optionsportfolio angeht, da macht sich natürlich der Wechselkurs schon bemerkbar. Dieses Portfolio, muss ich natürlich sagen, buche ich für mich persönlich auch auf Dollarbasis, weil es auch komplett auf Dollar geführt wird. Aber in Euro umgerechnet, also ich führe das dann immer zweigleisig, da sieht man dann schon, dass das ja, erheblich natürlich schlechter gelaufen ist in Euro, weil der Wechselkurs hier ins Kontor geschlagen hat. Und insgesamt hatte ich auf alle Vermögenswerte betrachtet eine Performance von 16,7%.
Ja, das ist doch ganz nett auf jeden Fall.
Also ist auch in Euro gerechnet jetzt, ja.
Das hast wahrscheinlich keine Kryptos im Portfolio, deswegen mache ich jetzt mal das Schlusslicht. Also auf jeden Fall ist insgesamt 4% letztes Jahr. Übrigens, Alex, ich muss hier korrigieren. Also ich habe natürlich nicht nur Krypto und P2P. 70% Stand heute sind nicht Krypto und P2P. Das war natürlich letztes Jahr ein bisschen anders, da hatte ich ein bisschen mehr Krypto. Ja, aber Anlageklassen, wenn wir da ein bisschen tiefer schauen, da gibt es schon krasse Unterschiede. Also meine Sammelanlagen, ETFs und sowas, die haben das Jahr ganz gut abgeschlossen mit 12,7%. Dann kommen schon die P2P-Kredite mit 12,1. Die Einzelaktien, die waren auch bei 11,9, also auch fast 12 geschafft. Ja, und dann ist eine große Lücke, dann kommt mein Cash, das hat noch 1,5%. Die REITs, ich weiß nicht, Luis, ob die bei dir im Plus waren. Also bei mir waren sie nicht im Plus. Da habe ich minus 3,3%, aber ich habe jetzt auch nicht so viele wie du vielleicht.
Nee, bei mir
Ja,
sind
und
es aber
das.
auch im Minus.
Okay, also das ist dann schon ein Part, der bei dir im Minus ist. Okay. Es lag ja auch.
Ja, allein durch die hohe Dollarlastigkeit des Sektors,
Genau.
also beziehungsweise US-Lastigkeit des Sektors, wenn du jetzt nicht ausschließlich außer US, Immobilien hast, dann fließt halt hier auch der Wechselkurs entsprechend mit ein. Das bleibt ja auch nicht aus. Auch wenn der ETF selber zum Beispiel dann auf oder die Sammelanlage auf Euro lautet, das bringt ja dann nichts in dem Fall.
Richtig. Und im letzten Jahr hatten wir ja auch noch das Problem, dass die Zinsentwicklung sehr, sehr unsicher war und die Zinsen ja auch gleichzeitig noch hoch waren. Also die sind, ich glaube, einmal waren sie kurz im Plus, aber generell waren sie eigentlich fast das ganze Jahr im Minus. Es gab nur die Dividenden, die halt abgeschöpft werden konnten. Ja, das Schlusslicht sind natürlich die Kryptos bei mir, minus 17,9%. Also mein Anteil an Kryptos, der ist gut geschrumpft im letzten Jahr. Alleine 30% im letzten Quartal ging es runter. Also das hat, also das Ende des dritten Quartals sah es eigentlich ganz gut aus fürs Portfolio, aber dann ging es nochmal richtig runter. Also ich hatte leider keine Jahresendrallye. Dafür ist das Jahr jetzt gut gestartet. Irgendwie sind die Kryptos jetzt schon wieder 15% im Plus in meinem Portfolio. Also so schnell kann es dann auch in die andere Richtung gehen. Gucken wir mal, wie das Jahr wird. Ja, die Kryptos waren auf jeden Fall neben der Dollarschwäche bei mir auf jeden Fall auch mit der Grund, warum es halt so aussah am Ende. In US-Dollar gerechnet habe ich jetzt mal Portfolio-Performance umgestellt. Da wären es circa 16% gewesen. Aber ja, so läuft das manchmal. Aber wenn wir jetzt, wir sind ja alle Einkommensinvestoren. Ich habe mal geschaut, also die wichtigste Sache bei mir sind ja die Kapitalerträge an sich und die konnte ich um 44% circa erhöhen im letzten Jahr. Was natürlich auch daran lag, dass ich ordentlich neu investiert habe. Die Dividendenrendite lag bei mir bei 6,3. Vielleicht habt ihr da auch gleich noch Zahlen. Die Cashquote bei mir, die liegt immer noch bei 100%. Ich weiß nicht, habt ihr eine Dividendenrendite, wie es bei euch läuft oder auf was ihr lauft, was das Thema angeht?
Na,
Wie
ich
seht ihr
sehe
das
immer
im
so den
Kopf?
aktuellen Wert halt, ne? Wie hoch der aktuelle Ertrag ist aus dem, also im Moment, aber nicht übers Jahr oder wie viel der jetzt herausgekommen ist, das sehe ich jetzt bei mir nicht. Aber bei mir sind jetzt die Erträge auch nicht so im Fokus, weil ich habe gern einen guten, hohen Total Return. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich habe ja mein Thai-Depot, da ist der Ertrag deutlich höher, also bin ich im Moment bei netto 5,8 und in meinem echten Depot. Also in meinem normalen Depot, wo der ganze Rest drin ist, da bin ich bei nur noch 3,4 netto.
Ja, das ist auch gar
Aber
nicht
ich
mal
habe ja doch
so
sowas wie eine
wenig,
Disney
ne?
dabei, weißt du, wo 0, ist oder so. Ich habe jetzt nicht alles nur auf Einkommen optimiert, sondern sind halt auch andere Werte dabei.
Das ist halt immer jedes Jahr mein Fokus, ist einfach meine Kapitalerträge zu erhöhen, weil ja die Idee ist einfach, dass ich dann irgendwann auch mal davon leben möchte und vielleicht muss. Deswegen versuche ich da eigentlich alles so solide wie möglich aufzubauen. Natürlich, wenn du irgendwelche guten Sachen dabei hast, die ordentlich was abwerfen, dann nehme ich die auch mit. Aber es soll natürlich schon auch irgendwie halten. Ja, das heißt, bei den Kryptos muss man aber schauen, wie man das mit Bitcoin und so macht. Aber Bitcoin ist ja wie bei mir, wie bei euch mit dem Gold. Der Luis hat es ja eben erzählt, du hast es sehr, sehr früh gekauft, das Gold unter 300. Ich habe ja Bitcoin unter 1000 gekauft und Ethereum unter 100. Von daher ist es da ähnlich. Mal gucken, wie nachhaltig das Ganze dann ist. Ja, wollen wir mal zu unseren Top- und Flop-Investments kommen. Habt ihr die mitgebracht, zufälligerweise?
Ja, rein
Drei.
zufällig.
Ja, dann fang doch mal an, Alex.
Ja, bei mir waren es natürlich die Minenwerte. Ich habe jetzt mir mal Top 10 rausgesucht. Da sind natürlich alle meine fünf Minenwerte dabei. Die muss ich jetzt mal vielleicht nicht aufzählen. Was auffällig war im letzten Jahr in den Top 10 sind zum Beispiel CVS Health. Die waren ja auch irgendwie 3 Jahre im Tief und konnten sich dann nicht rausholen und haben jetzt am Ende doch fast über 60% geschafft. War ich jetzt selber überrascht, weil ich habe es unter dem Jahr gar nicht so mitbekommen, weil ich die Aktie überhaupt nicht mehr, die ist einfach bei mir ausfinanziert im Portfolio, die muss ich nicht mehr aufbauen und die liegt dann einfach da und jetzt habe ich am Ende des Jahres mal gesehen, oh doch, stark gestiegen. Dann sind überraschend zwei Werte in den Top 10 gelandet, die ich allerdings erst im April gekauft habe und die dann irgendwie doch, ist die Ing Group, also Ing Diba hieß die ja früher und die Deutsche Post, also die haben sich auch sehr, sehr gut in der kurzen Zeit entwickelt. Und allgemein fällt auf Fresenius, Singapur Telekom, also sind so wieder so Standardwerte wie Logistik, also Lebensmittel und Getränke vielleicht noch nicht so, da belasten noch auf jeden Fall die, ja, ich sag mal, die Rohstoffkosten und auch die Verschuldung bei manchen Unternehmen. Aber so, ich finde so Pharma oder Gesundheitsaktien und Telekommunikation. Vodafone hat sich dieses Jahr auch super entwickelt. Also auch so, kein Mensch guckt mehr auf Vodafone und die sind auch sehr gut gelaufen. Das ist so, bei mir ist ein Positives rausgekommen und ich gehe mal davon aus, dass es in diesem Jahr auch in diesen Sektoren weitergeht, weil sie ja so auch oft Defensivwerte sind und wenn am Markt irgendwo Sachen heiß laufen oder kaputt gehen, dann sichert man Vermögen auch unter anderem in solchen Branchen ab. Ja, habe ich auch genug von. Mal gucken, wie dieses Jahr läuft.
Luis, was waren bei dir Tops und Flops? Du hast dein Mikro noch aus.
Ja, erstmal Nachtrag. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Dividendenrendite, beziehungsweise ich erfasse ja alle Erträge. Das sind ja nicht nur Dividenden, sondern auch Zinsen und auch die Optionsprämien. Und gerade die Optionsprämien haben letztes Jahr das Ganze sehr nach oben katapultiert. Also habe ich tatsächlich eine, sagen wir mal, Cashflow Rendite aufs eingesetzte Kapital von 10,7%. Also das war schon sehr, sehr gut. Ja, aber halt ein bisschen verzerrt durch die, muss man sagen, positiven Ausreißer im Optionshandel. Ja, meine Flops. Der größte Flop ist tatsächlich gar kein Wert, sondern eine Strategie. Und zwar hier eine Optionsstrategie. Und das Interessante daran ist, das ist eine so Strategie auf Wochenbasis. Eigentlich ganz stinklangweilig. Setzte immer einmal pro Woche auf, eben freitags, dauert eine Minute und ja, läuft dann maximal eben eine Woche. Der Trade wird aber automatisch so eingestellt, dass er eben, wenn dann ein Gewinn oder ein Verlust läuft, automatisch glattgestellt wird. Also so ein Fire-and-Forget-Trade. Über Jahre stabile Erträge gelaufen und dieses Jahr wirklich die einzige Strategie, Optionsstrategie, die wirklich ganz fett im Minus, ich glaube, minus 11.000 Dollar gelandet ist. Und das aufgrund zwei, muss man sagen, zweier Negativausreißer im ersten Quartal. Das war im Rahmen der Zollstreitigkeiten, als der S&P 500 dann mal wirklich mehrere Prozent pro Tag gefallen ist. Und das hat diese Strategie zweimal, und das war dann, glaube ich, über Nacht oder übers Wochenende sogar, dermaßen ins Minus gerissen, dass die Positionen eben nicht zum anvisierten Stoppkurs, sondern weit drunter glattgestellt werden mussten und somit wirklich hohe Verluste beschert haben. Und das finde ich deswegen so interessant, weil das tatsächlich, wenn man sich mal so die Kapitalkurve von dieser Strategie anguckt, das ist halt wie dieser klassische, diese Truthahn-Illusion. Ja? Es läuft halt viele Jahre ganz konstant. Super, wirft Ertrag ab und dann zack, dann hast du so einen Schlag nach unten. Ja, natürlich ist nicht das komplette Portfolio platt oder sowas. Und das wäre jetzt auch nicht möglich von den Ausmaßen. Und es gibt ja auch noch Hedging und alles Mögliche. Aber wie gesagt, es war halt so ein plakatives Beispiel, sich eben auch nicht drauf zu verlassen. Auch Sachen, die viele Jahre sehr kontinuierlich sehr gut laufen, ja, auch die können eben durch so Einzelereignisse dann komplett aus dem Ruder laufen dann letztendlich. Ja, dahinter. Das zweitschlechteste, das war tatsächlich eine Sammelanlage, insbesondere auch hier bedingt durch den schwachen Dollar. Und zwar ist das der Roundtail S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. Also so eine ganz heiße neue Nummer der US-Income ETFs. Den hatte ich mir mal ins Depot gelegt. Der steht jetzt tatsächlich 24% im Minus in Euro gerechnet. Ja, dazu kam eben bedingt durch die Strategie, als es eben Anfang oder im ersten Halbjahr doch arg holprig war, wo der Kurs eben hoch und runter ging. Das ist etwas, das kann so eine Strategie schlecht verknusen und hat dann eben auch zu ja, temporären Verlusten geführt. Werden wir sehen. Und der dritte oder drittschlechteste Wert, das ist ein Einzelwert, das war ein Einzelwert, der Anfang des Jahres in mein Portfolio gewandert war, ins Aktienportfolio, Einzelwertportfolio. Und das ist T. Rowe Price. Die stehen jetzt mit 16,4% im Minus, auch in Euro gerechnet. In US-Dollar ist es deutlich weniger, aber ja, so ist nun mal der Wechselkurs.
Ja, hast du deine Tops auch noch mit?
Gab keine bei uns.
ja, Tops, Gold, Silber und von den Werten, jetzt muss ich tatsächlich kurz überfliegen. Von den Werten sind wir auch im Einzelaktienbereich. Absoluter Topwert nach wie vor noch die Münchner Rück. Da bin ich auch deutlich dreistellig im Plus stark aufgeholt, haben aber auch hier die Allianz jetzt von den Einzelwertbereich und die Swiss Life, also tatsächlich so diese ganze Versicherungskombo, nenne ich sie mal, im Einzelwertbereich, die hat wirklich deutlich zugelegt, gerade Allianz und Swiss Life in 2025. Die waren da vorne neben Gold und Silber da ganz vorne mit dabei. Und wenn man es jetzt prozentual sieht, dann war es tatsächlich dieser eine Tagestrade. Am 10.10., der ist ja dann zigtausende Prozent in wenigen Stunden. Aber wie gesagt, das ein nicht steuerbarer, nicht systematisch generierbarer Glückstreffer.
Wo war ich denn am 10.10.? Mensch, bei mir da zeigt sich gar nichts hier, dass da irgendwas auffällig war.
Ich habe auch schon geschaut, bei mir ist auch nichts.
Nee, so, da war auch nichts Besonderes. Also
Nur bei
in
dir,
der
zig,
Langfristbetrachtung.
zehntausend.
Naja, der Punkt ist, ich setze ja täglich auch so kleine Hedges für wirklich wenige Cent. Und wenn es dann eigentlich um das Portfolio an sich abzusichern, aber wenn dann eben Intraday der S&P 500 ganz stark nach oben oder unten geht, und das war genau an diesem dritten, am 10.10. der Fall, ich glaube, der ist da in der Spitze um 3% abgesagt kurzfristig. Und dadurch sind eben diese Hedging-Positionen von ich glaube, irgendwas 10 bis 20 Cent waren die gekauft und wurden dann glattgestellt zu 50 bis 60 Dollar. Ja? Und das ist halt genau durch diese höchst unwahrscheinlichen Ereignisse, dass du Intraday halt einen ganz starken Abfall oder einen ganz starken Anstieg hast. Ja?
Na, dann hoffe ich,
Und
dass
ich
du
hatte natürlich an
wenigstens
dem
zwei,
Tag
drei
dann
Euro
auch,
investiert hast.
ja, war ein bisschen mehr, ja. Ja, der Vorteil war, das war der letzte Handelstag, bevor wir in die USA geflogen sind. Ja, da
Macht Sinn, ja.
war die Reise dann auch mehr als refinanziert dadurch. Ja, das war schon so die Ironie der Geschichte.
Jetzt sind immer die Leute, die dann am Airport stehen und dann mal im Handy so ganz aufgeregt und dann denkst du, Mann, jetzt fahr doch in Urlaub, pack doch das Handy weg. Weißt du, Louis steht
Der
da
war ich,
nicht.
genau.
Genau. Aber
Schnell
sag
noch einen
mal,
Trade absetzen.
wenn du sagst, das war da so eine extreme Spitze, wie war das denn im April, wo doch da mit den Zöllen, das da verkündet wurde, da ist ja der Markt auch völlig außer Rand und Band gewesen. Hast du auch sowas gespürt?
Seltsamerweise war das da tatsächlich nicht so. Also, was heißt seltsamerweise? Da hat es nicht ganz gereicht, Intraday. Da waren es vielleicht nur 1,5% Minus pro Tag oder sowas. Und das war dann zu wenig, in Anführungsstrichen. Oder gleich zur Handelseröffnung, dann kommst du ja gar nicht dazu. Das ist die andere Möglichkeit. Dann bringt er es,
Wenn es
also
außerbörslich
diese
ist,
Hedging
ja,
nicht
genau.
mehr. Ja, genau, weil dann ist das Minus ja schon da. Ja, und dann sinkt der Kurs vielleicht weiter von minus 1,8 auf minus 2,8, aber dann ist ja nicht mehr dieser große Impact. Also
Ja.
das entsteht immer, wenn es plötzlich, wenn du so eine wirklich so eine Kehrtwende im Handel selber hast, ne? Und wenn es außerbörslich ist, dann eben nicht mehr, ne? Und von daher war das im April nicht so. Dafür habe ich dann aber auch länger laufende Hedges stehen. Ja, wenn sowas mal außerbörslich passiert oder übers Wochenende, um das abzusichern. Das war ja im Jahr davor mal, ja, also 24. Ne, wo die Volatilität mal so hochgeschossen ist. Da waren ja auch dann teilweise heftige Tagesverluste mit fünfstelligen Summen, die dann aber zum guten Teil wieder aufgefangen wurden durchs Hedging. Ne. Man muss auch sagen, an dem 10.10. Hatte ich ja einen anderen mit Online-Optionsstrategien durch diesen hohen Verfall ja auch insgesamt auch mehrere tausend Dollar Verlust, aber die wurden halt deutlich überkompensiert durch diese Mini-Hedges.
Ja, kommen wir noch zu meinen drei schlechtesten Werten. Zwei davon werden euch wahrscheinlich wenig sagen. Das eine ist Bullride, das ist so eine E-Scooter-Plattform. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals hiervon erzählt habe. Da
Ja,
konnte
aus
man,
Norwegen, ne? Da mit
ja, genau,
dem,
da konnte man so E-Scooter
ja.
kaufen in Norwegen und dann
Das
fuhren die
hast du auf
da.
jeden Fall mal erzählt hier. Hast uns
100
heiß gemacht, dass
Pro.
du jetzt deinen eigenen Roller hast und so.
Ah,
Erinnere ich mich noch, auf jeden
ja,
Fall.
genau.
Danach hast du nicht mehr lange viel geredet drüber.
Ja, also eins der Risiken, was es damals gab, das war halt die Regulierung, die dann halt auch eingetreten ist. Also die haben ihre Flotten dann über die Jahre umgezogen, von Norwegen nach Finnland. Ich glaube, Schweden war da auch noch dabei. Und das Einkommen ist über die Jahre immer gesunken. Ja, letztes Jahr war es dann bei minus 64,73%. Also wir reden hier nur noch über ein paar Euro bei mir, weil die Scooter fast wertlos sind. Ich glaube, die haben ihren letzten Fahrtag bei mir im März und dann ist das auch durch, das Thema. Ja, das war auf jeden Fall nicht so geil. Der zweite Wert ist Solana, minus 37,76%. Das ist eine Kryptowährung. Da hängen viele Meme-Coins dran, und ist auch ein Coin, der oft im Gaming und sowas benutzt wird. Ja, ist einfach mit dem Markt runtergefallen und Solana hat es ziemlich stark erwischt. Ist aber auch nicht tragisch, wie ihr wisst, bei Kryptos. Mal gucken, wann das wieder hochgeht. Und dann der drittschlechteste Wert, das war eine Aktie tatsächlich, General Mills, minus 32,62%. Der ist halt der Konsumgütergigant und Konsumwerte liefen, glaube ich, alle nicht so toll, wenn ich mir die anderen Aktien so anschaue, die ich da so habe. Ja, und General Mills war halt so die Spitze, war der schlechteste Wert. Die drei besten Investments, die kamen alle auch aus dem Einzelaktienbereich. Das ist einmal British American Tobacco gewesen, plus 51,03%. Die hatte ich ja im Dezember 2024, glaube ich, nachgekauft. Da wurden die so abgestraft. Weißt du, da gab es so viele Diskussionen um BAT und ich dachte, okay, da kaufst du mal nach. Es war auch hat sich auch ganz gut ausgezahlt. Dann zwei Gesundheitswerte. Cardinal Health habe ich noch, auch über 50%, 50,96. Und Medical Properties Trust, also die Position bei mir ist ziemlich klein geworden. Ich habe die aber nie verkauft. Aber da ging es tatsächlich auch im letzten Jahr bei mir fast 40% hoch. Aber um die Verluste aufzuholen aus dem Jahr davor, brauchen die noch ein, zwei Jahre, bis sie dann wieder auf dem alten Wert sind. Ja. Ja, das waren so meine Tops und Flops. Was habt ihr denn so gekauft oder wie stellt ihr euch jetzt auf für 2026? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen?
Ich kann es tatsächlich zum Beispiel ganz kurz machen, weil bei mir ist alles unverändert. Ich habe tatsächlich das Einzelwertportfolio im vergangenen Jahr nicht einmal angefasst und jetzt auch zum Jahreswechsel nicht. Habe ich jetzt keinen Anlass zur Veränderung. Bei den ETFs habe ich systematisch halt aufgestockt, wenn frisches Kapital da war, in der Defensive, also sprich bei Anleihen, Preferred Shares genauso. Aber schon auf vorhandene Positionen aufgesetzt. Und das Einzige, was ich neu aufgesetzt habe letztes Jahr, das war ja mein Tasty Blitz Depot, wird es auch noch ein Update geben. Genau, um da tatsächlich mal diesen ganzen heißen Income-Scheiß, der in den USA laufend neu emittiert wird, experimentell. ja, zu erwerben, da ja auch Tasty, also bei Tasty Trade, also direkt bei einem US-Broker, um das auch kaufen zu können. Aber da sind die Slots auch vordefiniert und dann ja auch nach Plan einfach aufgestockt, beziehungsweise auch aktuell drei Slots unbesetzt, weil ich da mit einem Indikatorsystem arbeite und dann, also weil das ja schon sehr volatile Titel sind und dann auch gezielt sage, wenn der Indikator auf Rot steht, steige ich da aus, parke das Ganze im Geldmarkt. Das ist ja der Riesenvorteil bei Tasty Trade. Der Handel ist provisionsfrei und gebührenfrei und dann kann ich auch die Liquidität schnell dann in so einen T-Bill-ETF packen und dann verzinst laufen lassen. Ja, ansonsten, nee, also Business as usual bei mir.
Ich sehe schon, wir brauchen Tasty Trade als Sponsor, wenn du mal so gut darüber berichtest. Alex, wie stellst du dich auf? Irgendwas hat sich irgendwas verändert?
Ja, ich mache kurz Werbung für die Börse Stuttgart, kennt ja jeder mit Ritchie, der mich gebeten hat, mal exklusive Blogartikel zu schreiben. Da ist heute ein neuer Blogartikel veröffentlicht worden, kann man kostenfrei im Anlegerclub der Börse Stuttgart nachlesen. Sehr umfangreich und da geht es eben genau darum, welche Themen und Branchen ich für das kommende Jahr favorisiere, was so meine Ideen sind, weil ich bin jetzt kein Freund, der sagt, der DAX ist dann bei 26.000 oder bei 6.000 Punkten oder wo steht Gold. Das ist jetzt nicht so meins. Weil du sagtest mit Prognosen, da kommt bestimmt gleich noch irgendwas. Also das ist für mich so wie Wetten und Schätzen und keine Ahnung. Aber ich versuche eben Trends oder irgendwelche Themen zu verfolgen. Deswegen habe ich dort unter anderem erklärt, warum ich Öl als interessant finde. Öl ist ja nun auch schon, so wie du gerade bei BAT geschildert hast, irgendwie denkt jeder, dass Öl tot ist. Aber ich glaube, bei Öl werden wir auf jeden Fall höhere Kurse sehen und die Unternehmen verdienen damit einfach nur mehr Cashflow. Sie machen dann. Sie sind ja jetzt schon mit ihren Aktienrückkäufen und ihren solide abgesicherten Dividenden, alles was unter 50 bis 40 Dollar ist beim Ölpreis, ist überhaupt kein Problem für die. Und wenn wir wieder auf 60, 70 hochgehen, dann ist das schon ein enormer Cashflow-Booster. Und über all die Jahre wurde jetzt wenig investiert. Warum auch ESG und was auch immer alles dort gefordert wurde, hat halt das Geld eher in die regenerativen Energien getrieben und die laufen halt nicht so, deswegen wurde überall der Rotstift angesetzt und ja, jetzt wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass vielleicht Kapazitäten fehlen. Also der Ölsektor ist für mich ziemlich spannend. Als Einzelaktie bin ich mal gespannt, wie es bei IBM weitergeht. Die kommen jetzt so langsam und ich habe schon den ersten Überschrift gelesen, Quanten. Computer im Jahr 2026. Es wird irgendwie jedes Jahr immer heißer und IBM ist da gut mit dabei. Und ich habe die damals, glaube ich, unter 100 Dollar gekauft im Schnitt. Die sind jetzt schon bei über 300. Ich glaube, da kann richtig was gehen. Das ist auch eine sehr hochgewichtete Aktie bei mir im Depot und auch so ein richtiger Dino. Die habe ich, glaube ich, auch schon über 10 Jahre. Bin mal gespannt. Da könnte in dem Fall noch was gehen. Und du hast es gerade angesprochen, General Mills und Co. Ich glaube, das war so letztes Jahr so der Abverkauf. Ich habe nochmal nachgeguckt in meinen Flops, die ich natürlich gar nicht erwähnt habe, weil ich gar keine Flops habe. Nee,
Ist mir
natürlich hatte ich
aufgefallen.
auch Flops, ja. Es sind 7 Werte, die aus dem Konsumbereich und inklusive Target noch, das ist ja auch Handel, sage ich mal. Also sowas wie Kraft Heinz, Hormel Foods, General Mills, sind 7 Werte bei Ihnen in den Top 10, die in diesem Jahr und im letzten Jahr abgelost haben. Und ich glaube, hier sehen wir auch entsprechende Bodenbildung. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal eine Chancebilder bekommen am Markt, dann dort mal aufbauen. Aber ich würde da auch stark auf Qualität achten, wenn man sich die Werte da genauer anschaut. Dann sind da viele Unternehmen mit Schulden belastet und ich würde mich auf Unternehmen konzentrieren, die dort wirklich geringe Schulden haben. Weil wenn wir mit steigenden Zinsen rechnen könnten, dann brauchen die, die schon viele Schulden haben, nicht noch höhere Zinszahlungen. Also da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen, aber ich glaube, der Lebensmittel und Getränke, nicht Alkohol, aber Getränke und was haben wir noch? Handel, das sind so, also Konsum auch, sowas wie Procter & Gamble natürlich, nicht nur Lebensmittel. So eine Werte sind für mich auf jeden Fall im Fokus.
Ja, bin ich mal gespannt, was du da alles zukaufst. Ich lasse mich ja mal gerne von deinen Käufen influenzen. Von daher verfolge ich da mal deinen
Ja,
Kanal
außer
fleißig
bei
weiter.
Gold, ne? Da hast du jahrelang nur zugeschaut.
Ja, weil es nicht
Mensch.
die richtigen Produkte gab, weil ich will ja, ich habe es ja
Gib bloß
gesagt, wenn
Barren
man.
und Münzen. Da ist nicht viel mit Produkten.
Nee, ich will ja laufenden Cashflow haben, weißt du, aus den Investments. Und ja, da war halt einfach nichts Interessantes da bis
Ja,
vor,
das
weiß
stimmt
ich
schon. Er
nicht,
hat ja
ein, zwei
gesagt, meine
Jahren.
5 Minienwerte bringen mir nur 5% meiner Dividenden. Die zahlen halt nicht viel. Und die werden jetzt auch nicht die Dividenden extrem anheben, dass wir da mal irgendwo bei Newmont Mining 5%, 6% Dividendenrendite sehen. Das wird es halt nicht geben. Ne? Das ist halt der Nachteil bei denen.
Gut, kommen wir zu meinem Plan. Also ich werde eigentlich alles so weitermachen wie bisher. Ich verfolge ja weiter so ein bisschen die Strategie, meine ganzen Einzelaktien, also nicht alle Einzelaktien, aber so ein paar immer noch rauszuschmeißen. Da sind noch so zwei, noch Freenet drin. Das ist so der einzige, der noch jährlich zahlt. Die will ich eigentlich auch raushaben und auch die letzte deutsche Aktie. Und dann habe ich noch die Pollen Street PLC, die ja ehemals dieser Honeycomb Investment Trust war. Und das lief letztes Jahr super. Da warte ich aber noch auf den richtigen Zeitpunkt, um die zu verkaufen. Ich dachte mir, vielleicht geht es ja noch ein bisschen höher. Ja, ansonsten hat einfach nur Fokus, meine Werte wieder weiter aufzustocken und meinen Cashflow zu erhöhen. P2P-Bereich, der wird natürlich super spannend, weil letztes Jahr war da echt so ein Boom-Jahr. Das war das beste Jahr, ja, seit ich angefangen habe. Und extrem viele neue Plattformen, neue Geschäftsmodelle. Die Branche ist ja zum Teil auch echt durchreguliert jetzt mittlerweile. Das heißt, da kann man auch schon zum Teil, ja, ich will jetzt nicht sagen sicher anlegen, aber sagen wir mal sicherer als noch vor 5, 6, 7 Jahren. Und auch dieses Jahr sind so viele neue Plattformen in den Startlöchern mit neuen interessanten Modellen. Bin ich mal gespannt, was da noch so geht. Da will ich auf jeden Fall auch ein bisschen Cash bereithalten und mal schauen, was da so kommt und geht. Ja, kommen wir mal zu den, also wir haben einige Zuschauerfragen, aber vielleicht machen wir erst kurz die Prognosen, dann haben wir noch genug Zeit, 10 Minuten für die Fragen. Und dann machen wir es auch ganz kurz. Ich habe mir mal so ein paar Sachen von der KI einfach raussuchen lassen, so ein paar Fragen an euch und wir geben einfach nur ja, ab, in welche Richtung es geht. Und dann schauen wir mal nächstes Jahr, wer recht hat und wer nicht. Machen wir so ein kleines Punktescoring oder so. Also ganz kurz, machen wir ganz schnell. Sagen wir mal, die erste Frage ist, ich habe mir die Fragen jetzt auch noch gar nicht so genau angeschaut, damit ich keinen Vorteil habe. Also die erste Frage ist Aktienmärkte, grünes Jahr oder Ernüchterung? Was sagst du, Alex?
Ja, Aktienmärkte. Welcher Aktienmarkt? Der vietnamesische
Ist
oder
egal,
der
denk nicht
gesamte,
drüber nach, denk nicht
der
drüber nach.
deutsche? Also mein Depot wird sich positiver entwickeln mit 76 oder 79% Aktienmarkt ohne Edelmetalle. Gehe ich mal davon aus, dass es wieder ein leichtes, positives Jahr geben wird. Leider nur leicht, weil ich sehe für Aktien bei steigenden Zinsen eher weniger Chancen. Das ist leider so. Wenn der Zinsmarkt steigt, dann ist das eher kontra für Aktienmärkte. Deswegen, ich glaube, als Dividendenstrategien, reine Dividendenstrategien, ist nicht allzu viel zu holen, ja.
Okay. Luis, was hast du? Grün oder rot?
Rot.
Du sagst rot, okay. Ich sag grün. Führe ich jetzt auch nicht weiter aus, aber zweimal grün, einmal rot. Okay. Dann zweite Frage: Fed-Zinssenkung? Ja oder nein? Luis, jetzt fängst du an.
Grün, also ja.
Okay.
Ich denke auch, wir fangen mit der Zinssenkung an, aber es wird langfristig auf Zinserhöhungen hinauslaufen. Auch eine gute Antwort, oder?
Ja. Ich sage auch Zinssenkung, aber auch nicht allzu viel. Vielleicht auch nur ein oder zwei. Bin gespannt. Dann dritte Frage: Inflation USA. Kommt sie zurück oder bleibt es ruhig? Ich sage, sie kommt zurück bzw. erhöht sich. Alex.
Inflation kommt definitiv zurück, ja.
Luis?
Ich meine, die ist ja schon da. Also ja.
Ich meine, wird sie höher? Aktuell ist sie ja, glaube ich, bei 2,7% oder sowas.
Ja, die wird höher. Also grün wäre das dann auch, ne? Ja.
Eigentlich rot, aber wir meinen grün. Okay.
Ja, Gas geben ist grün, Bremsen ist rot.
Ja, okay.
Okay, Rezession in den USA. Ja oder nein, Luis?
Nein.
Ich sage auch nein, Alex.
Glaub ich auch nicht, nein.
Gar nicht. Okay, dann Frage 5 von 10. Bitcoin, neues Hoch. Ja oder nein? Ich sage ja.
5 von 10. Neues Hoch, also über die 100, was war das? 100, wie viel waren wir da? 125.000? Nee, dann nicht.
Ja, ich sag ja. Okay. Alex, nein. Luis?
Ich grün, also ja.
Okay, dann Frage 6. KI-Boom. Läuft es durch oder platzt die Blase? Alex?
Eine Anwendung auf jeden Fall. Also jeder nutzt ja diese Tools, aber bei den Tech-Werten glaube ich nicht, dass die jetzt da wieder die gleiche Show abziehen, sondern da wird irgendwann mal Realität einkehren. Was bei mir bei dem Szenario mit höherer Inflation und höheren Zinsen ja auch einhergeht, dass dann praktisch Tech-Werte, Wachstumswerte nicht mehr so die starken Wachstumszahlen abliefern.
Okay, ich sage, es geht auf jeden Fall weiter, zumindest noch dieses Jahr. Luis, was sagst du?
Rot.
Okay, zweimal nein,
Also
einmal
Luft
ja.
raus.
Bin gespannt. Ja, Gold und Edelmetalle, bleibt der Trend positiv? Habt ihr, glaube ich, beide schon eben im Call gesagt, geht es positiv weiter, ne? Habe ich richtig verstanden?
Grün. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube grün, ja.
Okay, ich sage auch grün. Ölpreis zurück auf 100 oder eher schwächer? Luis.
Grün, also stärker.
Also in diesem Jahr glaube ich unter 100 auf jeden Fall.
Ich glaube auch unter 100. Dann
Also
die.
ja, also mit Grün meine ich einfach, also er wird steigen, aber ob also jetzt die 100 gekratzt wird, weiß ich nicht. Also, aber auf jeden Fall stärker.
Okay. Dann Euro versus Dollar. Wer gewinnt diesmal? Wird der Euro wieder stärker gegenüber dem Dollar oder wird der Dollar wieder stärker? Alex.
Der Dollar wird sich weiter abschwächen. Was ist dann, grün oder rot?
Das ist egal. Luis,
Ja.
hab's verstanden.
Dann nehme ich die Gegenposition ein. Ich sage, der Euro wird gegenüber dem Dollar in diesem Jahr relativ gesehen fallen.
Okay. Ich glaube, der Euro wird stärker werden. Und dann 10, das unterschätzte Thema 2026. Was sagt ihr? Was kommt da? Habt ihr eine Idee?
Das unterschätzte Thema, also wovon wir alle nichts wissen, das sollen wir
Ja,
jetzt sagen?
genau, ja.
Ach so.
Hau mal einfach irgendwas raus. Was denkst du aus deiner Sicht, was du vielleicht siehst, was andere nicht sehen?
Mach mal Luis erstmal kurz.
Okay, ich sag, wir kriegen ein Problem mit den US-Staatsanleihen. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele aktuell noch nicht auf dem Schirm haben, wo ich denke, die könnten durchaus steigen.
Aber
Das
das ist ja
wäre
das
nicht so.
haupttreibende Thema im Moment. Also das haben ganz viele auf dem Schirm. Das guckt ja jeder. Also wenn du mein Facebook, wie sagt man, Feed findet jeden Tag statt, neue Anleihen in Japan, in Amerika. Das ist ja das, warum alle schauen und warum ja die Rohstoffpreise so explodieren. Ich glaube vielleicht, was man unterschätzt, ist, dass der Rohstoffmarkt, das ist jetzt vielleicht so ein Thema, was dazu auch passt, dass die Leute denken, das ist eine Blase. Und dass wir da schon an einem Top angekommen sind. Ja, die freuen sich ja schon, wenn es von 92 Dollar bei Silber auf, was weiß ich, sagen wir mal 5 Dollar runtergeht. Ja, es ist alles vorbei. Also die Dimension, die das Ganze noch nehmen kann, da sind wir noch ganz weit weg. Und das wird, glaube ich, extrem unterschätzt von ganz vielen, die immer noch warten und immer sich denken, ja, es wird schon zurückkommen, es ist bloß eine Blase. Es ist keine Blase.
Ja, Silber ist ja erst so, würde ich sagen, im, weiß nicht, dritten Quartal letztes Jahr aufgekommen, so dass man es langsam in den News mal gehört hat und
Ja, ich
jetzt
finde
wird
doch
es ja.
Silber gar nicht so spannend, genau, weil es so extrem, man guckt mal, wie langsam Gold steigt. Also wirklich langsam. Das haben wir gerade mal 4, 6 geschafft, ja. Also wenn da erstmal Dynamik
Mit
reinkommt, dann
Mühe
ist ja
und
wirklich,
Not. Ja.
ja, wirklich. Also bei Silber, da denkst du ja jeden Tag, da müsste ja Gold, jede will ja auch nach oben schießen ohne Ende. Gold geht ja deutlich langsamer. Ich glaube, mich interessiert da mehr so der Goldmarkt und nicht so diese Spekulative beim Silber da.
Okay, Luis, hast du noch ein Thema oder enthältst du dich?
Jetzt, wo du Anleihen gesagt hast,
Nimmst du auch ein paar?
könnte mir, na, nee, aber nicht in den USA, aber ich könnte mir vorstellen, dass, also gut, vorstellen können wir uns alle viel, aber dass das Wiederaufflammen der Eurokrise durch Frankreich ausgelöst zum Problem werden könnte, weil die es partout ja nicht hinbekommen, auch nur winzigste Einsparungen hinzubekommen, das Parlament komplett blockiert ist, die Regierung nichts machen kann, die Ausgaben weiter ausufern und die jetzt schon komplett am Limit sind und zusätzlich mittlerweile der Sektor, der tatsächlich noch in Frankreich produktiv tätig ist, muss mal gucken, so von den Beschäftigtenzahlen, auf, ich glaube, nur so ein Drittel oder so geschrumpft ist. Ja. Und da sehe ich tatsächlich die Zündschnur an der Eurozone, ja, wenn nicht lichterloh, aber schon deutlich runterbrennen, ja.
Okay, ja. Danke, danke für eure Einschätzung. Bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Und ja, wer
Ja.
am meisten richtig lag, können wir ja nächstes Jahr mal auswerten. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir kommen noch mal zu ein paar Zuschauerfragen. Ich hatte mir noch eine aufgeschrieben. Das wurde schon mehrfach gefragt und wir haben es letztes Mal ignoriert und das Mal davor auch. Und zwar, wie
Komm,
macht ihr
lass
das
uns
mit
auch
eurer.
heute ignorieren. Stell
Nee.
sie und wir machen einfach weiter.
Deswegen machen wir es am Anfang direkt. Wie macht ihr das mit eurer Sicherheit? Nur PC oder auch mit eurem Handy investieren? Benutzt ihr eure Geräte nur fürs Investieren oder auch privat? Also da kann ich es recht kurz machen. Also ich mache eigentlich am Handy so wenig wie möglich. Ich habe Banking-Apps, privat und fürs Business. Aber alles, was Investieren angeht, habe ich tatsächlich keine einzige App auf dem Handy, weil ich ansonsten alleine durch die P2P-Plattform irgendwie 30 Apps auf dem Handy habe. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Das mache ich alles am PC. Man wird ja auch älter, ne? Also es ist alles total klein auf dem Handy und so. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also, und ich mache natürlich alles auf dem Privathandy. Ich habe da jetzt kein extra Handy für.
Na, ich mache auch alles am PC, aber ich finde auch die Frage so als Sicherheitsaspekt wieder so, das ist halt auch so typisch, ne? So, man macht alles andere ja auch mit dem Handy, aber das macht man mit dem Handy nicht. Ich hätte jetzt kein Problem, es mit dem Handy zu machen. Mich nervt dieser Übersicherheitsaspekt. Ich möchte eigentlich selber entscheiden, wie viele Sicherheitsfaktoren ich aktivieren muss am Handy, dass ich da mal einen Kontostand abrufen kann oder meine E-Mails lesen kann. Also mit dem ganzen Scannen und dann dreimal noch ein Passwort, dann schicken Sie mir noch eine SMS zu, muss ich auch noch bestätigen. Das ist für mich wirklich, also das möchte ich echt selber entscheiden. Und dann könnte ich auch mich dazu durchringen, das auch mal am Handy zu machen. Aber ja, ich mache es am PC und ich mache ja auch gar nicht so viel. Also ich glaube, klang jetzt so, wie als ob jemand jeden Tag an seinem Handy sitzt und dann ständig irgendwelche Orders einklopft. Also ob das Thema habe ich jetzt nicht.
Ja, was mit der Authentifizierung, was du ansprichst, ist echt nervig. Also, wenn du das irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Mal am Tag hast oder so, wie viel Lebenszeit dabei drauf geht, nur um sich zu
Ja,
identifizieren.
man reguliert sich da zu Tode. Müssen Menschen geschützt werden vor Gefahren. Jetzt das Thema BaFin will ich jetzt nicht aufmachen, was jetzt die Tage jetzt aufkam da, dass die Menschen nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen im Internet, um andere Menschen, die dir zuhören, zu schützen. Ich finde eher, man muss damit leben, wenn jemand die Meinung sagt, wenn ich sage, ich möchte Aktie XY kaufen oder sehe da meine Chancen und Risiken und was auch immer, dann muss ich das sagen dürfen. Ohne dass die BaFin da jetzt gleich mich sanktioniert und Menschen, die damit nicht umgehen können, mit Meinungen anderer, ich glaube, die müssten dort eher reguliert werden, dass sie vielleicht Internetverbot kriegen oder was auch immer oder selbst vielleicht einfach reflektieren, was können sie nicht. Aber alles andere ist für mich einfach so, also es gibt immer irgendwo Regeln und es wird für mich immer irgendwann zu viel, brauche ich nicht. Also wir sind ja alle irgendwie mündige Bürger, ja? Können wir auch viele Sachen selber entscheiden.
Okay, ich glaube, da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Das vertiefen wir jetzt mal nicht am
Naja.
Ende. Luis, wie machst du das? Alles am Handy oder alles am...
Ich nutze beides, das Handy aber nur für ganz bestimmte ausgewählte Sachen, also auch generell lieber PC, Laptop, aber jetzt auch, ich habe da jetzt keine extra Hardware und ja, also ich habe noch eine Firewall und ansonsten auch Zwei-Faktor-Authentifizierung und das ist dann für mich dann auch in Ordnung.
Okay, dann kommen wir noch, da haben wir noch ein paar Fragen im Chat. Was sagt ihr zu folgender Aufteilung? 56% Aktien, 31% P2P, 20 Plattformen, 9% Krypto und 4% Sachwerte über Timeless. Ja, was soll man
Was war
dazu
das
sagen?
Letzte? Das
Also,
habe ich nicht verstanden.
Timeless, das ist so eine Plattform, da kann man so Uhren und Sneaker und sowas kaufen. Das sind die vor 2 Jahren, glaube ich, mal ausgeraubt wurden, wo die Gelder
Neun
immer noch nicht wieder da
Prozent?
sind.
Meine
Nee,
Güte.
er hat 4%
Ach,
Sachwerte
vier
über
Prozent,
Timeless.
okay, ja.
Ja, ist natürlich
Ja.
schwierig. Also Timeless würde ich persönlich, hätte ich niemals investiert, würde ich auch in Zukunft nicht machen.
Also ich
Ja.
vertrete immer die Meinung, man soll in die Sachen investieren, in die man sich wirklich auskennt. Wenn mir jemand erklären kann, wie Anleihen funktionieren, bei Tag und bei Nacht, und bei Sturm und bei Regen, dann soll er in Anleihen investieren. Ja? Wer versteht, was Timeless ist und was man daraus ziehen kann, soll das machen. Oft sieht man solche Depots, die dann eben in Sachen investieren, auch was war da jetzt Krypto, P2P, aber die Menschen können diese Sachen überhaupt nicht wirklich verstehen oder erklären, wie es funktioniert und sind immer verwundert, wenn irgendwo was kaputt geht oder irgendwie. Das sollte so der erste Anspruch sein. Also wirklich dein eigenes Wissen hinterfragen und mit welchen Sachen kann man nachts ruhig schlafen, weil man einfach sich auskennt in der Thematik und dann dort investieren. Wahrscheinlich habe ich deswegen nur Dividendenaktien.
Ja, ist auch ein bisschen
Naja, wir
schwer,
können jetzt
da aus der
auch,
Entfernung zu sagen, wie das
naja, genau, wir
Portfolio.
kennen ihn ja nicht, aber
Genau.
eine Ergänzung vielleicht noch, weil jetzt nicht per se mit der Portfolioaufteilung zu tun hat. Ich persönlich bin der Meinung, eine Vermögensklasse, die nicht mindestens 5% im Portfolio einnimmt, besser 10%, die kannst du auch gleich veräußern, weil das hat, selbst wenn die sich verdoppelt, hat das ja fast keinen Einfluss auf den Gesamtportfoliostand. Und wenn die einbricht, kriegst du es auch nicht mit. Also, ne, damit du optimierst weder dein Rendite-Risikoprofil, ja, und dafür hast du aber im Gegenzug
Höheren
viel
Aufwand auch,
Zeit, die du
ja.
dann verwenden musst, genau, gerade bei so Timeless, wo du dann Sachen auswählen musst und administrieren musst. Und dann würde ich sagen, hau es lieber weg. Ja, auch Leute, die dann sagen, ja, ich habe so 1% Krypto im Portfolio. Also, wenn das wirklich gezielt zur Vermögensallokation ist, dann muss ich sagen, ja, hau raus, was soll das, ne? Wenn du sagst, ich habe so ein bisschen zu spielen, dann ist ja okay. Ja, aber als
Aber
Anlage, also alles, was unter 5% ist, macht den Kohl nicht fett.
noch ein Kommentar von mir zu den P2P-Plattformen. Also er sagt ja 20 P2P-Plattformen. Also ich habe, also wenn ich jetzt einen Kommentar dazu gebe von jemandem, der jetzt, ich glaube, weiß ich nicht, über 30 P2P-Plattformen im Portfolio hat, ich würde das Wenn ich nicht den Blog hätte und das nicht täglich verfolgen würde, würde ich das auch niemals machen. Also 20 Plattformen wären mir viel zu viel. Da musst du so viel verfolgen. Also ich weiß nicht, was er da hat, aber zum Teil musst du da wirklich schnell sein und auch die News mitbekommen. Wäre mir persönlich zu viel. Doch 31% P2P wäre mir auch zu viel im Portfolio. Ich habe selber nur 20, obwohl ich halt täglich mich damit beschäftige. Ja, ist halt alles so ein riesiger Klumpen, wo von den Größen, wo die meisten Plattformen im Baltikum sitzen, wäre ich jetzt nicht so glücklich mit, wenn ich dann irgendwie 40, 50% davon im Portfolio hätte. Aber ja, wir kennen ihn ja am Ende nicht, muss am Ende jeder selbst entscheiden. Kommen wir noch zu einer weiteren Frage. Wie geht ihr damit um, wenn alles überbewertet scheint? Gold, Silber, Aktienmarkt und man unbedingt Geld investieren will, beziehungsweise zu viel Cash hat. Also ich bin da entspannt. Also ich habe immer so meinen Regelbetrag, den ich investiere, aber ich muss nicht zwingend immer alles investieren. Also ich lege das dann halt einfach auf mein Cashkonto. Da ist es halt verzinst und wenn dann halt irgendeine Chance kommt, dann nutze ich die. Ich habe auch gerade bei den P2P-Plattformen habe ich auch mal so ein Cash jetzt mittlerweile vorgehalten, weil es da ständig irgendwelche Cashback-Aktionen gibt und ich sehe gar nicht mehr ein, unter normalen Konditionen zu investieren. Wenn ich weiß, im nächsten Monat gibt es auf die gleichen Kredite irgendwie 3% mehr, kann ich auch noch einen Monat warten und dann investieren. Ja. Weiß nicht, Luis, wie machst du das? Investierst du immer? Du machst auch regelmäßig einfach, oder?
Ja, genau. Also das sammelt sich ja auch an und ich habe ja feste Quoten, ne? Also wie welcher Vermögenswert zu welchem Prozent im Portfolio vertreten sein soll. Und von daher achte ich dann auch gar nicht, muss ich sagen, ob das jetzt speziell überbewertet ist oder unterbewertet. Ergibt sich ja eh automatisch, weil das, was überbewertet ist, in das wird vermutlich dann bei der nächsten Rebalancierung nicht investiert, sondern dann in die Sachen, die relativ gesehen schlecht gelaufen sind. Und wenn alles top gelaufen ist, dann ergibt sich automatisch, ja, dass das im Cash bleibt, weil ja Cash dann logischerweise zurückhinkt. Ja? Also von daher, das ist ja eigentlich das Geniale an einer prozentualen Portfolioaufteilung und an einer Rebalancierungsstrategie, die ist ja selbstregulativ und antizyklisch.
Wobei ich persönlich gar nicht rebalanciere, weil ich mache das halt über die Dividenden und über das Cash, was halt einfach reinkommt und was ich dann halt wieder entsprechend dann so verschiebe, wie ich es halt für nötig halte.
Ja, also rebalancieren ist bei mir auch in der Regel dann also neu investieren und dann so investieren, dass ich eben auf die prozentuale Aufteilung dann wiederkomme. Also weniger jetzt gezielt, ich verkaufe, weiß ich nicht, hohe Bestände an XY, um dann in Z zu investieren. Ja.
Und Alex, du wartest ja sowieso ewig, ne? Also bis du die Chance siehst und ansonsten hältst du alles in Cash.
Na, dafür habe ich auch ein Ampelsystem. Also wenn bei mir grün ist, heißt es, es ist unterbewertet. Ich kaufe nur Sachen unter Bewertung. Also wenn jetzt irgendeine Aktie überbewertet ist oder teuer ist oder neutral, dann habe ich da kein großes Interesse dran. Jetzt nicht zwangsweise immer, wenn der Markt auch günstig ist, aber so unterm Jahr kaufe ich eigentlich grundsätzlich nur Sachen, die unterbewertet sind. Und wenn du da nichts findest, dann ist es so, dann gehe ich halt weiter und suche. Aber kaufe nicht dann trotzdem. Also jetzt zum Beispiel mit dem Rebalancing würde ich auch nicht auf die Idee kommen, nur weil ich zu viel Silber und Gold hätte, mir die Position jetzt zu reduzieren, nur damit es im Excel wieder auf, sagen wir mal, von 22 auf 15 runter ist und ich sage, okay, die 15 waren mein Ziel, mehr möchte ich nicht. Also das mache ich dann, wenn ich der Meinung bin, wir haben einen Top erreicht, irgendwann mal. Und wenn dann 40% da steht als Depotgewicht, dann ist es halt so. Aber ich will ja die Bewegung maximal mitnehmen. Also ein Verkauf anhand von Bewertungskriterien ist für mich absolut das A und O.
Okay, dann haben wir noch die Frage, einmal Investment oder eher Team DCA, keine Ahnung, was er mit DCA meint, aber wahrscheinlich eher sowas wie Sparplan oder so, keine Ahnung. Ich kenne den Begriff gerade nicht. Also bei mir ist es immer abhängig von der Möglichkeit, die ich sehe. So manche Sachen bespare ich halt länger, weil es eh keinen Vorteil gibt und manche Sachen, wo ich dann halt eine entsprechende Chance sehe, dann da investiere ich dann einmalig so viel wie geht, wie zum Beispiel jetzt in diesen Silberfonds im letzten Jahr. Alex, wie machst du das?
Also Sparpläne gibt
Sparen
es bei mir nicht, weil wenn man
gibt's gar
dauerhaft
nicht, ne?
spart, dann kauft man immer teuer, immer günstig und zum geringsten Teilen günstig, ja. Das habe ich auch mal in so einem Blogartikel mal ausgerechnet. Ich glaube, das waren 9% der Zeit, wenn du mit Sparplänen arbeitest, sind wirklich nur unterbewertete günstige Zeiträume. Das heißt, so circa 90% kaufst du teuer oder neutral. Macht wenig Sinn, aber ich arbeite eher mit Tranchen. Das heißt, wenn ich weiß, ich will eine Aktie aufbauen auf 10.000 Euro zum Beispiel, dann überlege ich mir, will das in drei Tranchen, vier Tranchen, wie will ich das aufbauen? Vielleicht auch eine, wenn man sagt, das ist so ein kleiner Wert, soll auch klein im Depot bleiben. Und dann kann man in der Phase, wo so eine Aktie günstig ist, es ist ja manchmal mehrere Monate, dann versuchen eben, und dann hast du, wenn die Aktie dann diese Phase wieder verlässt, dann so eine Art Durchschnittswert, aber eben auf einem günstigen Niveau. Also Sparpläne, wie gesagt, nicht, aber Einmalzahlungen für mich dann im Sinne von Aufbau einer Position mit mehreren Tranchen.
Gut, jetzt bist du natürlich nur auf Aktien eingeschossen. Es gibt ja auch Investments, wo du halt keine Preisfluktuation hast und da ist total egal, ob du jetzt eher aufbaust über einen längeren Zeitraum oder
Ja, dann muss man natürlich anpassen an das, wo man jetzt ist,
genau.
ne? Das geht jetzt natürlich für den Aktienmarkt oder ETFs und sowas.
Genau, und du, wie machst du das?
Ne, das ergibt sich auch eigentlich automatisch. Ich habe ja auch ständig Zuflüsse und dann halbjährlich, wenn ich dann neu disponiere oder rebalanciere, beziehungsweise in beispielsweise dem Tasty Blitz Depot, das ist ja auch noch im Aufbau, da haue ich ja auch jeden Monat regelmäßig was rein. Aber wenn der Zuschauer darauf aus ist, sagen, ich habe jetzt einen großen Batzen Geld, soll ich den auf einmal investieren oder nicht? Das muss natürlich auch jeder für sich persönlich beantworten. Ich persönlich würde, aber wenn das im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen beträchtlicher Batzen ist, den nicht auf einmal in eine riskante, also schwankungsanfällige Anlageklasse reinpacken, weil das dann schon hart auszuhalten ist, wenn genau kurz danach die Märkte fallen. Ja, also da wäre, oder ich glaube, da würde ich mich auch mit einschließen. Ich persönlich würde in so einem Fall dann auch nicht alles auf einmal reinbuttern, sondern dann sagen, in Tranchen investieren. Ja, klar, erwischte nicht den besten Zeitpunkt, aber du erwischst auch eben auch nicht den schlechtesten. Und du gerätst halt nicht emotional oder mental unter Druck, wenn du investierst und dann gehen die Kurse runter. Ja, sondern sagst dann, naja, nicht so schlimm, ich habe ja noch eine Tranche, ist dann eher sogar noch eine Chance. Weil wenn du alles reingebuttert hast und dann kommt die Lehman-Pleite und 50% ist erstmal weg, das ist ja immer das Szenario, mit dem du rechnen solltest als Worst-Case-Analyse.
So ist es. So, machen wir noch zwei Fragen und dann machen wir Schluss. Eine Frage ist, wie ist eure Meinung zum Nikkei-Index? Ist es schon zu spät für einen Einstieg? Ist schon alles eingepreist? Also kann ich überhaupt gar nichts zu sagen. Hat da jemand eine Meinung zu?
Naja, der Nikkei wird ja getrieben auch durch die Währung. Da geht es ja um eher, dass die Währung extrem abwertet. Und ich glaube, das Ende haben wir noch nicht gesehen. Also ich habe auch kein großes Interesse am japanischen Aktienmarkt, auch wenn da die Kurse immer wieder steigen. Für mich ist es schwer einzuschätzen. Ich brauche zum Beispiel auch einen entsprechenden Newsflow zu meinen Werten. Wenn ich da ein Newsportal aufmache und dann steht da irgendwie eine Meldung vom Oktober, denke ich mir, okay, haben die seit Oktober nichts gemacht? Gibt es da nichts? Oder du fummelst dann irgendwelchen japanischen Portalen rum, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Aber ich würde mich jetzt nicht davon treiben lassen, weil der Nikkei immer weiter steigt, sondern beschäftige dich mal mit der Ökonomie in Japan, was da los ist, Anleihemarkt, Zinsmarkt, was für Probleme wir dort bekommen können. Übrigens habe ich dazu auch in meinem Artikel bei der Börse Stuttgart einen Absatz zum japanischen Yen mit reingeschrieben.
Gut, dann, Luis, willst du noch dazu was sagen oder lassen wir es stehen?
Lass mal stehen, ich kann mich da jetzt auch nicht qualifiziert zu äußern, außer dass halt der 35 Jahre lang unter Wasser war, der Nikkei. Also da war es halt ein Stück weit gefährlich, Ende der 80er zu sagen, langfristig steigen Aktien immer. Gut, sehr langfristig, ja, wenn man halt 35 Jahre Zeit hat, ne?
Ja, so kann es natürlich immer laufen. So, dann die letzte Frage. Was ist eure Lieblingsaktie? Das kann ich relativ schnell für mich beantworten. Das ist McDonald's.
Ich kann es auch sehr schnell beantworten, dass es die Einbecker Brauhaus AG.
Das war klar.
Das war klar. Also eine Lieblingsaktie, ich denke mal, ich unterscheide da zwischen Lieblingsaktie und Lieblingsunternehmen, ja. Also ich mag jetzt Disney zum Beispiel, aber die Aktie kannst du vergessen, weißt du so. Das ist echt schwierig. Aber ja, im Moment sind es meine Minenwerte, kannst du eine aussuchen.
Ich hätte es jetzt auch eher aus dem Aspekt von dem Unternehmen gesehen, weil McDonald's, egal wo man auf der Welt hingeht, man weiß immer, was man kriegt. Man weiß immer, man hat eine einigermaßen saubere Toilette verglichen zu dem, was man vielleicht außerhalb findet. Man kriegt immer ungefähr die gleichen Gerichte. Man kriegt immer eine geile Cola,
Ja, eben,
wenn man sie denn
Coca-Cola ist auch so
mag.
ein Unternehmen, aber ich trinke kein Coca-Cola, aber ich finde die trotzdem mega geil, ja. Egal, wo du hinkommst, Coca-Cola ist schon da.
Ja. Gut. Dann haben wir alle Fragen abgearbeitet, alle Themen. Dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns wieder in, schau mal, ein Monat, 2 Monaten. Mal gucken, was es
Zum
so gibt.
Jahresabschluss wieder.
Ja, genau.
Spätestens.
Zum großen
Spätestens.
Prognoseabgleich.
Also, mach's
Gut.
gut, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.